Schönen guten Morgen. Es wird heute eine Schauerpredigt geben. Wisst ihr, was eine Schauerpredigt ist? Manuel predigt nicht, der war ja schon zweimal hier vorne. Ein Schauer dauert nicht länger als 45 Minuten. Und heute gibt es eine kürzere Predigt als sonst, weil wir heute schon so viel in andere Programmpunkte in diesem Gottesdienst haben. Das Thema ist Durst. Ihr habt es schon mitbekommen und ich glaube, Durst ist wirklich ein passendes Thema, gerade bei dieser Hitze, oder? Wir haben ja jetzt in den Sommerferien freie Predigtwahl und als ich dann letzte Woche aus dem Urlaub kam, da war mir klar, ich hatte so 2, 3 Predigten zur Auswahl oder Themen zur Auswahl und da dachte ich, passend zu dem Wetter nehmen wir Durst. Es gibt so einige Begebenheiten, an denen ich so richtig Durst hatte. Wie zum Beispiel vorletzte Woche. Stefan Krummeich schwärmte mir vor einiger Zeit von dem großen Daumen vor. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Der große Daumen ist kein Körperteil, wie vielleicht manche denken, sondern der große Daumen ist ein Berg bei Oberstdorf. Und da wir in Oberstdorf in Urlaub waren, wollte ich mit meiner Frau auch mal dorthin wandern. Es hatte vormittags geregnet. Und wir hatten nicht mehr allzu viel Zeit, aber für den großen Daumen sollte es doch noch langen. Um Zeit zu sparen, sind wir dann mit der Seilbahn hochgefahren, bis zur Mittelstation und von dort aus sollte der Weg relativ kurz und leicht sein. Außerdem war es ja neblig und kühl und so sollten 1 Liter Wasser, also 2 von diesen Flaschen, ausreichen für mich. Aber ihr könnt euch vorstellen, der Weg war länger und steiler und das Wasser war schnell aufgebraucht und ich hatte natürlich Durst. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn man Durst hat, dann gibt es nur ein Bedürfnis und das heißt, ich will Wasser. Je näher man an die Hütte kommt, dann ist es auch vielleicht ein anderes Getränk, aber Wasser, Wasser, Wasser. Ich hatte Durst und ich sehnte mich nach einem kühlen Getränk. Ich könnte euch noch viele Erlebnisse aus meinem Leben erzählen, wo ich Durst hatte, aber das eine soll genügen. Um Durst und auch Hunger geht es in dem heutigen Predigttext, den ich für euch ausgesucht habe. Der Jonathan hat ja anfangs schon die Seligpreisungen vorgelesen und ich lese noch einmal die eine, auf die ich heute eingehen möchte. Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir uns dein Wort betrachten dürfen, dass wir dein Wort anschauen dürfen, dass du uns so vieles Wichtige in deinem Wort mitteilst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen, auf unser eigenes Leben anzuwenden, dass wir auch diesen Durst, den es vielleicht in unserem Leben gibt, dass dieser gestillt wird. Bitte schenke uns Gnade, Herr, zum Zuhören, schenk mir Gnade zum Reden und hilf uns wirklich, dein Wort zu verstehen und anzuwenden. Amen. Unser Herr Jesus hatte mit Sicherheit eine besondere Begabung, nämlich die Begabung, Menschen zu lehren. Er erklärte oft geistliche Wahrheiten durch Gleichnisse oder durch Beispiele aus dem Leben der Menschen. Und auch in unserem heutigen Text wendet er diese Methodik an, denn sicherlich kannten alle seine Zuhörer Durst und auch Hunger. Jeder von uns hatte auch schon einmal Hunger und Durst, oder? Wenn ich die Babys sehe, wenn sie Hunger oder Durst haben, ich weiß ja nicht, was haben die jetzt, aber die machen das immer wirklich sehr deutlich. Egal, wer das ist, ich glaube, unsere Kinder waren da ganz besonders, die haben laut geschrien, um ihrem Bedürfnis Ausdruck zu verleihen. Und auch du kennst in deinem Leben Situationen, an denen du dir nichts sehnlicher gewünscht hast, als etwas zu trinken oder zu essen zu bekommen. Und einige von euch, die gerade Kriegs- oder Katastrophenzeiten durchlebt haben, die lächeln wahrscheinlich über meine Dursterfahrungen, weil sie sagen, du weißt ja gar nicht, was Durst ist. Du hast das ja gar nie richtig durchgemacht. Aber gerade diejenigen, die das erlebt haben, die wissen das natürlich umso mehr, was es bedeutet, durstig zu sein, hungrig zu sein, wenn man wirklich mal ein paar Tage vielleicht nichts oder nur ganz wenig zu trinken bekommen hat. Aber sicherlich könnt ihr alle nachvollziehen, was Durst ist, weil ihr kennt es aus eurem eigenen Leben. Und wenn ihr das Durst habt, dann habt ihr das dringende Bedürfnis nach Stillung dieses Durstes, nach Sättigung. Da muss etwas getan werden. Es gibt in dem Moment nichts Wichtigeres. Das war der erste Punkt, Durst. Ich habe heute 4 Punkte, deswegen habe ich 4 Flaschen mitgebracht. Der zweite Punkt lautet Gerechtigkeit. Und wenn ihr an die 4 Wasserflaschen denkt und dann denkt nur an diese 4 Punkte, dann kriegt ihr dann auch wieder die Predigt irgendwie später zusammen. Also der zweite Punkt ist Gerechtigkeit. Matthäus 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich möchte nun mit euch darüber nachdenken, worauf sich dieser Hunger und dieser Durst bezieht. Dass es hier nicht um Durst nach einer langen Bergtour geht, das ist ja vollkommen klar. Aber welches Durstbedürfnis soll denn hier gestillt werden? Der Herr Jesus spricht davon, dass man Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben kann. Und dann ist die nächste Frage, ja, aber was ist denn damit gemeint? Was ist denn Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? Da hat also jemand Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und wenn ich das auf meinen normalen Durst übertrage, dann bedeutet das, dass jemand ein starkes Verlangen hat nach Gerechtigkeit. Als ich in den Bergen war, brauchte ich unbedingt Wasser, sonst nichts. Der Herr Jesus spricht hier von Menschen, die unbedingt Gerechtigkeit brauchen, die dieses starke Verlangen haben, Herr, ich brauche Gerechtigkeit. Das ist für mich das Allerwichtigste, dieser Durst nach Gerechtigkeit. Es geht also hier um Menschen, von denen der Herr Jesus spricht, die sagen, ich brauche diese Gerechtigkeit, ich habe richtig Durst danach, ich sehne mich danach. Einige Zeit lang und in manchen Kreisen sicherlich auch heute noch wurde diese Seligpreisung Jesus so erklärt, dass es darum geht, Gerechtigkeit in der Gesellschaft oder in der Welt aufzurichten. Es ist ungerecht, sagte man, wenn manche Menschen reich sind und andere sind arm und dann müssen wir auf die Straße gehen, wir müssen dafür demonstrieren, dass alles gleich wird oder dass die sozialen und politischen Missstände beseitigt werden. Aber hast du gemerkt, dass es in dem Vers gar nicht um den Hunger und die Missstände in der Welt geht, sondern dass es um den Hunger und den Durst im eigenen Leben geht? Es geht also nicht um die Gerechtigkeit irgendwo in Südamerika, sondern es geht um Gerechtigkeit in meinem eigenen Leben. Die Frage ist nicht, wie bekommen wir eine gerechtere Welt, sondern die Frage, um die es hier geht, wie werde ich in meinem Leben gerecht? Lasst mich näher erläutern, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Der Peter hatte schon einen Aspekt dieser Gerechtigkeit genannt bei der Waffenrüstung, dass wir eben gerecht leben, dass wir so leben, wie Gott es möchte. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Mir ist nämlich aufgefallen, als ich den Römerbrief gelesen habe, insbesondere Kapitel 5 und 6, im Römerbrief geht es sehr viel um die Gerechtigkeit bei den Menschen. Und Paulus stellt in den Kapiteln 5 und 6 die Gerechtigkeit einem anderen Wort gegenüber. Und dieses Wort ist die Sünde. Und er macht deutlich, Sünde ist genau das Gegenteil von Gerechtigkeit. Stimmt auch mit dem überein, was Peter gesagt hat. Wenn ich sündige, dann handle ich nicht so, wie Gott das von mir möchte. Sei es in Bezug auf Gott oder in Bezug auf andere Menschen. Ich möchte das mal mit einigen Aussagen aus dem Römerbrief deutlich machen, damit ihr seht, wie Paulus das gegenüberstellt. Gerade im Kapitel 5 und 6, da gibt es bestimmt 10 oder 12 Gegenüberstellungen zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Römer 5, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Vers 19. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Vers 21. Damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit. Oder Römer 6, Vers 18, indem ihr nur frei gewesen geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Also eine einfache Definition für Gerechtigkeit wäre, es ist das Gegenteil von Sünde. Wenn wir gerecht handeln und leben, dann handeln wir recht, richtig. Wir leben so, wie Gott es von uns erwartet. Ein gerechter Mensch lebt und handelt immer nach den Geboten Gottes, und zwar in seinem Verhältnis zu Gott und natürlich zu anderen Menschen. Aber was lehrt uns denn die Schrift, die Heilige Schrift über die Gerechtigkeit? Ich denke, da gerade im Römerbrief bekommen wir drei Dinge gelehrt. Das erste, sie lehrt, dass Gott allein gerecht ist. Das bedeutet nicht nur, dass Gott gerecht handelt und gerecht richtet, sondern dass er vollkommen rein und ohne eine Sünde ist. Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott und dem entspricht sein ganzes Wesen und Handeln. Gott sündigt niemals. Alles Handeln ist vollkommen und gut. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Das ist das Erste. Gott ist gerecht. Aber dann kommt gleich die zweite Botschaft und die muss uns eigentlich erschrecken, weil Paulus macht sehr deutlich und das macht die ganze Schrift deutlich, es gibt keinen Menschen, der gerecht ist. Es gibt keinen gerechten Menschen, es gibt keinen Menschen, der immer so lebt, wie Gott es möchte. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 9b und 10, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner gerecht, nicht ein einziger. Kein Mensch ist gerecht vor Gott. Kein Mensch kann durch seine Werke vor Gott bestehen, weil aus Werken des Gesetzes kein Mensch gerechtfertigt werden kann. Und wenn du sagst, ich habe mir aber nicht zu Schulde kommen lassen in meinem Leben, ich habe immer gerecht gelebt, dann bist du entweder noch ganz, ganz jung, gerade geboren vielleicht, oder du hast überhaupt keine Selbsterkenntnis und keine Gotteserkenntnis. Denn das Wort Gottes macht eindeutig klar, es gibt keinen gerechten Menschen auf dieser Welt. Ist das nicht erschreckend? Auf der einen Seite gibt es diesen heiligen und gerechten und reinen Gott. Und auf der anderen Seite müssen wir uns Menschen sehen, die eben nicht gerecht sind. Sünder sind, verdorben in unserem ganzen Wesen. Und vielleicht verstehst du jetzt, was diese Aussage bedeutet. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die nämlich erkannt haben, ich bin ungerecht, aber ich brauche Gerechtigkeit, damit ich vor Gott bestehen kann. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich brauche hier unbedingt Gerechtigkeit. Es geht hier um Menschen, die sich ihrer Schuld und Sünde vor Gott bewusst geworden sind und das dringende Bedürfnis haben, gerecht und rein vor Gott zu stehen. Also es geht nicht darum, wie kriege ich die Gesellschaft gerechter, sondern es geht darum, wie werde ich gerecht. Der dritte Punkt heißt Glück. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, sagt der Herr Jesus. Der Herr Jesus sagt, Ein richtiger Glückspilz ist dieser Mensch, der diesen Durst nach Hunger, der diesen Durst nach Gerechtigkeit hat. Normalerweise hätten wir doch gedacht, er sagt, ach du armer Kerl, du bist so arm dran, du bist so durstig nach Gerechtigkeit, das tut mir richtig leid. Aber was Jesus sagt ist, das ist richtig gut, wenn du diesen Hunger und diesen Durst nach Gerechtigkeit hast. Wir haben ja zuerst über Durst und dann über Gerechtigkeit nachgedacht und jetzt haben wir etwas besser verstanden, was es bedeutet, zu hungern und zu dürsten. Und da kommt das Thema Glück. Und Jesus macht wirklich deutlich, die Menschen, die ein solches Bedürfnis haben, die sind, ich will es mal übertreiben vielleicht, die sind die glücklichsten Menschen auf der Erde. Wahrscheinlich sind die noch glücklicher, die dann diesen Durst gestillt bekommen haben. Aber Jesus sagt, diese Menschen sind absolut glücklich. Warum sagt Jesus nicht, glücklich sind diejenigen, die das meiste verdienen? Glücklich sind diejenigen, die endlich das Pferd bekommen haben, das sie sich schon so lange gewünscht haben. Glücklich sind diejenigen, die endlich eine Frau gefunden haben oder die Zusage. Glücklich sind die, die ein Haus, ein Pferd, ein Boot haben, die viele Kinder haben. Glücklich sind die, die so richtig cool sind. Warum sagt er das nicht? Weil das nicht das wahre Glück des Lebens ausmacht. Gehörst du zu den Glücklichen, die nach Gerechtigkeit in ihrem eigenen Leben dürsten? Dieses Verlangen haben, ich brauche diese Gerechtigkeit Gottes unbedingt. Letzte Woche hat der Sören sein Zeugnis gegeben und er kam auch an einen Punkt in seinem Leben, wo er dann gesagt hat, Herr, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Rettung, ich brauche dein Heil, ich brauche deine Gerechtigkeit. Das ist so ein Durst nach Rettung. Und Jesus sagt, das ist echt Glück, das ist gut, wenn wir das haben. Der vierte Punkt, Sättigung. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Jesus verspricht Sättigung, er verspricht Durstlöschung. Aber wisst ihr, oder ist euch aufgefallen, dass er hier gar nicht sagt, wie dieser Durst gestillt werden kann? Er sagt nur, es wird kommen. Aber nun stellt sich die Frage, woher bekomme ich denn dieses Wasser, das meinen Durst nach Gerechtigkeit stillt? Bisher hatten wir gesagt, Gott ist gerecht, der Mensch ist ungerecht. Der dritte Punkt aus dem Römerbrief lautet, Gott macht gerecht. Gott macht den gerecht, der zu dem Herrn Jesus Christus kommt. Gott macht den gerecht, der glaubt. Das ist die Antwort Gottes auf unsere Misere. Das ist das Evangelium. Die gute Botschaft ist, Gott hat eine Antwort, hat einen Durstlöcher für diesen Durst nach Gerechtigkeit. Und er allein hat den Durstlöcher. Es gibt nur diesen einen Durstlöcher, der uns diesen Durst nach Gerechtigkeit stillen kann. Manche Religionen sagen, ja, du musst besser werden, du musst bestimmte Leistungen bringen, du musst Verschiedenes tun. Aber ich habe keine Kraft mehr in den Bergen. Ich brauche unbedingt dieses Wasser, das außerhalb von mir ist, das irgendwo aus der Quelle kommt, damit ich Wasser bekomme. Es gibt nur diesen einen Durstlöcher. Und deswegen sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es ist geoffenbart darin, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Durch das Evangelium bekommen wir diese Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann sagt er in Römer 3, Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Weil Gott unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit kennt. Und er kennt es viel besser und er weiß viel mehr, viel besser darum, als wir das wissen. Deshalb sandte er seinen Sohn in diese Welt. Und jeder, der an ihn glaubt, der sein Vertrauen auf ihn setzt, der mit seiner Schuld und Ungerechtigkeit zu ihm kommt, darf erfahren, er spricht mich gerecht und er macht mich gerecht. Und dann kommt die Frage, wie kann Gott gerecht sein und zugleich den Sünder, den Ungerechten nicht verurteilen, nur weil dieser an Jesus glaubt? Wie hat Gott das Problem gelöst, dass er den Sünder freisprechen kann, ohne dabei selbst ungerecht zu sein? Und auch darauf hat Paulus die Antwort. Er sagt, denn alle haben gesündigt und sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Denn ihn, den Herrn Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus Glauben an Jesus ist. Das ist das Evangelium, dass Gott einem ungerechten Menschen, einem Sünder Gerechtigkeit zusprechen kann, ohne Werke, ohne Zutun, allein deshalb, weil Jesus für diese Schuld bezahlt hat. Darum sandte Gott seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, in die Welt, damit er sein Leben stellvertretend als Opfer für deine und meine Ungerechtigkeit, für deine und meine Übertretungen und Sünden gab. Ohne den stellvertretenden Tod Jesu gäbe es keinerlei Hoffnung, es gäbe keinerlei Wasser des Lebens, das unseren Durst nach Gerechtigkeit stillt. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Durst und sie haben diesen Weg zu dieser Quelle des Lebens, zu dem Herrn Jesus Christus gefunden. Aber vielleicht bist du hier und du hast noch diesen Durst nach Gerechtigkeit. Und du fragst dich, wie bekomme ich dieses Wasser des Lebens? Und wir haben das schon oft gehört heute. Der Herr Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Genau deshalb ist er gekommen. Und wir haben es zuvor gelesen, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und das ewige Leben hat. Der Herr Jesus selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und mit diesem Durst meint er natürlich nicht, dass wir, wenn wir in den Bergen sind, nicht wieder durstig werden können, sondern er meint damit, dass dieser Durst nach Gerechtigkeit endlich gestillt ist und wir wissen dürfen, wir haben diese Gerechtigkeit von Gott erhalten, wir haben diesen Helm des Heils von Gott bekommen. Er hat uns errettet. Und der Herr Jesus selbst macht immer wieder deutlich, dass es nur durch sein Opfer, durch sein stellvertretendes Blutvergießen am Kreuz geschehen kann, dass wir mit Gott nur auf diese Weise versöhnt werden. Sein vergossenes Blut am Kreuz, das ist das wahre Wasser des Lebens, das Lebensmittel für jeden, der glaubt. Es gibt ein Lied von Torrey, der hat es auch, denke ich, sehr gut beschrieben und er lädt mit diesem Lied ein, zu Jesus zu kommen wenn jemand diesen Durst hat. Ich zitiere das am Ende. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut, wem ist dieses Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O Glaube, es fließet für dich. Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, da jubelt und jauchze das Herz, das nunmehr den köstlichsten Segen genießt, erlöset von Sorge und Schmerz. Der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar, es schmecket so lieblich und fein. Es heilet die Kranken und stärkt wunderbar, ja machet die Unreinsten rein. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, durch Jesus ergießet sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut, o Sünder, vergoss er für dich. Wen dürstet, der komme und trinke sich satt, so rufen der Geist und die Braut. Nur wer in dem Strome gewaschen sich hat, das Angesicht Gottes eins schaut. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Durst, Gerechtigkeit, Glück und Sättigung. Das waren die vier Punkte. Ich denke, ihr könnt die euch ganz gut merken. Wollen wir zum Schluss noch beten? Stimmen wir dazu auf. Vater, wir alle wissen, was es bedeutet, durstig zu sein. Und wir danken dir, dass wir es so einfach haben, unseren Durst zu stillen, zumindest meistens. Aber du kennst auch um den Durst unserer Seele, um den Durst nach Gerechtigkeit, den Durst, dass wir wissen, wir müssen mit dir versöhnt werden. Wir brauchen deine Gerechtigkeit. Und wir danken dir, dass du auch hier einen Durstlöcher, eine Antwort zur Verfügung gestellt hast, nämlich den Herrn Jesus Christus und das durch ihn vollbrachte Erlösungswerk. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Zugang zu ihm frei ist, dass wir wissen dürfen, wir müssen nichts leisten, sondern wir dürfen in unserem Durst zu dir kommen und du hast gesagt, wen da dürstet, der komme und trinke sich satt. Herr, wir wollen dir die Ehre geben dafür, wir wollen dich dafür preisen, dass du auf der einen Seite unsere Not erkannt hast und auf der anderen Seite ja, den Herrn Jesus gesandt hast, um diese Not in unserem Leben zu stillen. Wir wollen dich loben und preisen, Herr, für alles, was du getan hast und wir wollen dir die Ehre geben. Amen.